Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Wenn man akzeptieren kann, dass man in diesem Job wirklich extrem viel arbeitet für ein mittelmäßig bis schlechtes Gehalt, also das kann man nur machen, wenn man diese Arbeit liebt, dann ist und bleibt es der beste Job der Welt. So, auf jeden Fall. Aber das muss einem halt klar sein, finde ich.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich mir auch wieder jemand ganz Besonderen, ihr wisst, Freunde, das habe ich jede Woche, diese Woche aber auch wieder eingeladen, und zwar die liebe Kia Noir. Kia, was geht ab?
Ja, alles, was nicht fest ist.
Ah, sehr gut. Ja,
schön, ne? Direkt eine rausgehauen.
Ja, sehr gut. Da hast du schon mal alles richtig gemacht, auf jeden Fall mit. Stell dich doch bitte mal eben kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen, wer du bist, was du so machst.
Ja, ich bin Kia aus Köln. Und ich bin Tätowiererin.
Wie lange tätowierst du jetzt schon?
18 Jahre.
18 Jahre, krass, dann bist du sogar länger dabei als ich.
Wann hast du angefangen?
2010 habe ich professionell angefangen.
Wie alt bist du?
35.
Ja, du bist auch ein bisschen kleiner als ich.
Ja?
Ja. Wie alt bist du? Ja, das sage ich dir doch nicht.
Ja, stimmt.
Ja, das bleibt doch mein Geheimnis, aber älter als du auf jeden Fall.
Ja, okay, darauf können wir uns einigen. Mhm. Also denke ich mal, es sind ja dann, sind es 5 Jahre oder 4? Nee, 4, ne? Keine Ahnung, ich kann nicht mehr rechnen, mein Gehirn ist matschig.
Ist auch schon spät.
Ja, ne? Genau, wir treffen uns jetzt hier zu einer kleinen Nachtsession und quatschen jetzt einfach mal so ein bisschen. Aus Köln kommst du, ne?
Ja, genau.
Geil, schon immer oder?
Nee, zugezogen, aber auch schon jetzt seit 24 Jahren Köln. Lange Köln auf jeden Fall schon. Davor, okay, Bonn. Krass.
Ja gut, das ist ja nebenan sozusagen.
Das stimmt. Macht die Sache nicht besser.
Und du kommst aus, also ihr wohnt in Ehrenfeld, habe ich richtig gesehen.
Wir wohnen in Ehrenfeld, genau. Das Studio ist auch in Ehrenfeld.
Wie heißt das?
Bluthandwerk.
Okay, cool. Darfst ruhig etwas mehr erzählen dazu.
Ja,
sonst gehen gleich die Fragen aus.
Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also ich habe mit meinem Mann zusammen das Studio jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, 13, 14 Jahre. Wir waren vorher in der Innenstadt, sind dann nach Ehrenfeld gekommen, weil wir hier auch wohnen. Und unser Studio ist fußläufig 150 Meter um die Ecke. Da ist auch noch ein Atelier mit drin, weil wir beide auch noch malen.
Oh, krass, okay.
Und ja, da arbeiten wir zu 1, 2, 3, 4, 5 Menschen. Also mein Mann und ich, der Luke. Und noch mit 2 Kollegen und mit regelmäßigen Gästen. Also im Moment ein bisschen weniger, weil wir wissen alle, der Branche geht schlecht. Es gibt nicht so viel zu tun, wie man sonst gewohnt ist. Und deswegen auch im Moment weniger Gäste. Aber in der Regel haben wir immer noch regelmäßig 1 bis 2 Gäste bei uns im Studio noch mit drin.
Okay, krass. Ich kenne das bei uns auch. Da ist jetzt gerade, ich weiß nicht, das Jahr ist irgendwie echt weird, was das angeht, ne? Also du hast halt so ein bisschen, jetzt geht's wieder, zumindest bei uns in Jena ist das so. Aber ich weiß genau, was du meinst. Auch bei Gästen ist momentan mit Guestspot so schwierig. Ich musste meinen Guestspot auch absagen. Ich wäre jetzt sonst in Wien gewesen und hätte da jetzt was gemacht, aber leider nichts zu tun. Machst du selber Guestspots?
Ha, nicht so gerne. Also ich habe auch schon Guestspots gemacht. Die haben mir auch Spaß gemacht, so, aber ich bin gerne und viel zu Hause.
Ja.
Ich bin nicht so gerne unterwegs. Aber ich habe gerne Gäste bei mir im Studio. Also ich finde es schön, wenn Leute mich besuchen kommen, aber ich bin jetzt, wie du gerade, glaube ich, merkst, auch halt einfach nicht so der extrovertierteste Typ. So, ich bin jetzt nicht so jemand, der so draußen rumrennt viel und sich viel connected mit anderen. Dafür, aber ich arbeite dann.
Ja, aber ich wollte es gerade sagen, dafür bist du ja relativ aktiv. Ne? Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen rumgelesen, so was man so gefunden hat und habe festgestellt, also erstmal, ich finde die Arbeiten, die du machst, richtig, richtig geil.
Oh, danke schön. Doch, das ist immer so schön.
Ja,
ja, gleich. Nee, ich rede ja selten mit Kollegen, die mit denen ich jetzt nicht gerade zusammenarbeite. Deswegen freue ich mich auch mal über Feedback. So, das ist sehr, sehr schön.
Nee, ich finde die Neo-Traditionals, die du machst, die sind halt wirklich echt super cool. Und wenn du sagst, du malst halt noch parallel, gehe ich mal davon aus, du machst halt wahrscheinlich viel Aquarell, ne?
Auch, ja. Also nicht ausschließlich, aber auch viel Aquarell. Viel mit Flüssigacryl, auch mal Öl. Auch super gerne mit Öl-Pastellkreide so. Also worauf ich gerade Bock habe. Wenig digital, also wenig bis gar nicht digital und viel mit den verschiedensten Medien. Ich habe mich auch mal so ein bisschen irgendwie mit Skulpturen auseinandergesetzt, aber da ist viel Luft nach oben, habe ich festgestellt. Ich arbeite aber auch da dran. Mal gucken, wie das noch so wird.
Ja, ich finde Skulpturen ist bestimmt auch nochmal eine. Ich hatte mal einen Kumpel, der war Steinmetz und was mir auch zu dem Moment noch nicht klar war, war, wie viel man mit Steinmetz halt auch zum Beispiel machen kann, wie man halt so Skulpturen noch erschaffen kann. Das finde ich auch total geil.
Ja, das ist fantastisch, ne? Also auch was die so raushauen zum Teil, so weit kann ich noch nicht denken, aber ich versuche das auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen zu verinnerlichen, weil das richtig Spaß macht tatsächlich.
Ja. Und machst du das dann, wenn du sagst, du hast, weil ich finde auch so Ölkreide und so, das sind ja auch alles verschiedene Techniken. Ich kenne jetzt einige Leute, hatten wir ja schon im Podcast, die irgendwie angefangen haben, auch sich Ölmalerei halt selber beizubringen oder so. Machst du dann einfach drauf los und guckst, was passiert oder wie lernst du deine Sachen?
Das ist super unterschiedlich. Mal gucke ich mir Tutorial an, mal gucke ich mir einfach Bilder an und versuche die Technik zu verstehen.
Hm.
Kommt ganz drauf an, irgendwie. Ich habe auch mal kurz so einen Zeichenkurs mal gemacht hier an der Kunsthochschule, so als Gasthörerin mitgemacht. Das war auch ganz interessant mit so Aktzeichnerei und Bleistift und Radierung und keine Ahnung was. Das war schon super. Das ist zeittechnisch natürlich nicht unbedingt zu machen, wenn man halt Vollzeit arbeitet.
Ja, das stimmt.
Aber ich hole mir mein Wissen dann daher, wo ich es gerade kriegen kann. Wenn ich jemanden irgendwie kennenlerne, der irgendwas Cooles macht, also ich kenne halt auch ein paar Leute, die halt auch als Künstler aktiv sind, die mit Tattoos gar nichts zu tun haben, da guckt man auch mal zu, da tauscht sich aus. Das ist ganz unterschiedlich. Man nimmt, was man kriegen kann, so.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist ja auch heutzutage eigentlich ganz schön, dass man halt auch alle Möglichkeiten hat mit relativ geringem Einsatz. Keine Ahnung, wie du sagst, ne? Früher musstest du dich an eine Kunsthochschule begeben, musstest halt irgendwie Connections haben. Heute gibt's halt YouTube oder so. Das ist schon ganz cool eigentlich.
Ja, ich finde es immer noch ein bisschen besser, wenn man das auch mit jemandem machen kann, der da ein höheres Verständnis von hat, weil die Rückmeldung natürlich, also die Kritik einfach viel, ja, spezifischer ist und man auch einfach weiß, wo Stärken und Schwächen liegen. Das ist ein bisschen einfacher, als das wirklich alles alleine zu machen. So.
Hm.
Also oft macht man ja auch einfach was, wo man vielleicht nicht unbedingt versteht, wo jetzt dann der Haken ist oder was man da irgendwie nicht richtig irgendwie verinnerlicht hat und was man irgendwie nochmal anders machen möchte oder könnte, um die Sachen zu verbessern. Und dann steht man relativ lange auf der Stelle, wenn man jemanden dabei hat, irgendwie der einem auch mal eine Rückmeldung gibt und mal über die Sachen drüber guckt, finde ich das auf jeden Fall ist viel effizienter natürlich. Hm. Aber wie ich ja schon sagte, das ist nicht unbedingt immer machbar.
Ja, das stimmt, da hast du recht. War das beim Tätowieren früher bei dir auch so? Wenn du, ne, 18 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. War das dann, also hast du eine Ausbildung gemacht?
Oder ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Ganz klassisch mit Nadeln löten und allem, was dazugehört. Ja, wie man das so heute noch sich manchmal so erzählt.
Hm.
Mit allem so eine ganz klassische Ausbildung.
Wo hast du gelernt? In welchem Studio?
Hier in Köln war das, hieß damals Land of Pain. Das ist ein ganz furchtbarer Name, ne? Aber der...
Ach, da gibt's Schlimmer, da finde ich.
Ja, heute auf jeden Fall. Damals fand ich den aber bei schlimmen Namen ganz weit vorne, muss ich leider zugeben. und da habe ich halt bei einem Tätowierer gelernt. Der hat mir das ganz klassisch beigebracht. Ein traditioneller Mensch. Tätowiert heute selber nicht mehr, glaube ich. Also wir haben keinen Kontakt mehr. Haben uns aus den Augen verloren. Aber von dem konnte ich auf jeden Fall eine Menge mitnehmen. So, aber es war so ein ganz solider, traditioneller Handwerker auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde, da lernt man so die meisten Sachen.
Definitiv.
So, gerade am Anfang, ne, denn das erste Mal, als ich mit Tätowieren in Berührung gekommen bin, habe ich mir das so angeguckt und dann so traditional war so, ja, okay, ist halt irgendwie so, der Wolf guckt halt, als wenn man ihm auf den Kopf getreten ist, ne, der guckt halt in zwei Richtungen, ist auch irgendwie seltsam so. Und Günnar von Rockland Tattoo in Witten meinte früher dann immer zu mir, also ja, ich habe das auch am Anfang nicht verstanden, aber da entwickelt man so einen Taste für. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt, so, weil jetzt so nach der Zeit, muss ich sagen, so ein geiles Traditional, dem kann ich schon richtig was abgewinnen.
Ja, ich bin ein ganz großer Fan von ganz so lieben Traditional, also bis heute. Ich habe auch damit angefangen damals, also ich habe zuerst Traditional gemacht. Gut, ich so orientiert an so Leuten wie ja Mike Malone und so, das fand ich ganz großartig cool. Damals. Finde ich auch heute noch großartig, also gar keine Frage. Ne? Das ja. Ist ganz, ganz, ganz viel von mitnehmen können für die Sachen, die ich heute halt mache, aber die Kunden haben irgendwann entschieden, dass ich wahrscheinlich Neo-Traditional ein bisschen besser kann als Traditional, deswegen mache ich heute Neo-Traditional. So, aber Traditional ist und bleibt für immer so meine erste große Liebe. Definitiv. Ja. Voll.
Ja, das verstehe ich. Und jetzt die Anfragen, die du hast, also man sieht ja, ne, ich habe ja dein Feed auch schon durchgeguckt, ganz viel, und mir ganz viele Sachen von dir angeguckt, so, und es ist ja wirklich, du machst wirklich rein nur noch Traditional, oder? Oder machst du auch noch andere Sachen?
Neo-Traditional.
Neo-Traditional, ja, sorry.
Ich versuche immer so ein bisschen so eine Schneise zu schlagen ins Neo-Japanisch, also asiatisch, habe da aber einfach keine Kunden für, so. Also ich habe einen Kollegen, wenn ich mal irgendwie so ein neo-japanisches Wanadu mache und das im Laden mal kurz hinlege, kommt ein Kollege mal direkt und sagt, ich nehme das. Deswegen schafft es das nie bis zu mir in den Newsfeed so. Aber ich habe auch ein großes Faible für diese ganze japanische Tattoo-Kunst. Also traditionell japanisches Tätowieren finde ich ganz faszinierend so. Hab da aber leider viel zu wenig Ahnung von und guck da immer so ein bisschen von außen drauf. Und feier das aber ganz schwer ab. Also das finde ich schon extrem gut.
So. Ja, es ist ja auch, wenn du dir das anguckst, keine Ahnung, ich habe einen Kumpel aus Bottrop, der da ein Tattoo-Studio hat und auch schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder sowas tätowiert. Und der hat jetzt vor 10 Jahre her oder 5, hat er jetzt angefangen, eine klassische Ausbildung noch zu machen von seinem Meister. Der ist mittlerweile leider gestorben, aber hat dann noch eine Tebori-Ausbildung dazu gemacht. Und der ist halt, wenn der anfängt zu quatschen, muss ich auch unbedingt noch mal einen Podcast holen, Gordon Klaus, schöne Grüße. Das ist einfach total heftig, weil der nerdet sich da so krass rein. Der erzählt dir dann, welche Farbcodes die Kimonos halt haben, welche Muster, so Standard sind ja so Sachen, so, keine Ahnung, der Koi, in welche Richtung der schwimmt, dass er sich zum Drachen entwickelt, diese ganzen Stories. Das finde ich total faszinierend.
Ja, da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen. Also das finde ich auch super faszinierend und auch einfach, also dass da einfach alles eine Bedeutung hat. Es gibt ja nichts irgendwie, was da keine Bedeutung hat und was nicht irgendwie halt auch einen wichtigen Hintergrund hat. Irgendwie, das finde ich fantastisch. Stundenlang Bücher drüber lesen, finde ich, kann ich mich gut mit beschäftigen.
Ja, das glaube ich dir.
So. Aber wie gesagt, ich habe keine Kundschaft dafür und halt auch einfach zu wenig Erfahrung, was ich jetzt sagen würde. Ich kann das gut, aber ich probiere mich da gerne mal drin aus. Deswegen an dieser Stelle danke, Jonas, dass du immer herhältst.
Ja, wer weiß, vielleicht kommen mir jetzt nach dem Podcast die Anfragen rein, dass die sagen, Mensch, da hätte ich aber Bock drauf, auf jeden Fall, dass ich mal sowas bekomme, wenn du dich in die Richtung entwickeln willst. Ab und zu hören mir auch hier mal Leute zu. Ne? Deswegen.
Ich muss zugeben, ich habe mir noch nie einen Podcast angehört, das muss ich leider sagen, aber ich werde das ändern. Weil mein Mann direkt meinte, ach doch, hast du noch nie was von gehört? Der hat schon mal ein, zwei Sachen oder ein paar Folgen auf jeden Fall schon angehört und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich werde das auf jeden Fall ändern. Ich werde mir jetzt im Nachhinein mal anhören, was du eigentlich so machst.
Das haben wir aber auf jeden Fall gemeinsam. Ich höre nämlich in der Regel auch keine Tattoo-Podcasts.
Ja, ich höre überhaupt keine Podcasts. So. Ich höre nur Musik, wenn überhaupt. Sonst halt tatsächlich gar nicht. Aber ich werde mir das mal anhören, was du sonst so machst. Außer das, was wir jetzt hier machen, weil das macht mich, glaube ich, nervös, wenn ich meine eigene Stimme höre. Das ist immer ein bisschen komisch.
Wo du gerade Musik gesagt hast, ist eigentlich ein witziges Stichwort. Ich habe nämlich gesehen, du veranstaltest wohl auch Partys noch?
Ich lege auf, also ich veranstalte Partys und ich arbeite als DJ quasi. Das ist aber nur so ein Nebenher-Ding. Also das ist geil. So die Abwechslung zu, ich male und tätowiere und sitze den ganzen Tag rum und starr halt auf den Punkt konzentriert. Dass ich so einmal im Monat brauche ich mal so eine Nacht, wo ich einfach auslasten kann. Und dann gibt's auch schon mal eine Veranstaltung und dann lege ich da auf und mache Musik.
Ja, geil.
Also ich mache nebenher auch noch Musik selber, aber das möchte sich keiner anhören, deswegen spiele ich lieber die Musik von anderen.
Okay. Was für Musik machst du?
Die ich selber produziere oder die ich auflege?
Das erstmal das Produzieren.
Das Produzieren ist eher so in Richtung, ja, so ein bisschen Darkwave. Nebelwave, Darkwave-Zeug. Und beim Auflegen ist es ja auch in die Richtung, also alles recht düster. Viel Darkwave, viel dunkles Elektrozeug, auch Postpunk.
Ja, cool.
Also diese klassischen Sachen, die man halt so kennt, aber halt auch viel moderne Sachen. Und ich habe noch eine Elektroveranstaltung. Das ist dann halt einfach so, ich sage mal so düster Techno auf die Fresse irgendwie so. Aber okay. Das, die mache ich nicht so regelmäßig, die mache ich halt mit einem Freund zusammen, der aus der Gothic-Ecke kommt und der, also wir haben da irgendwie so eine komische Mischung irgendwie erstellt, die sehr experimentell ist, was unser Output beim DJing angeht. Aber die Leute fanden es bis jetzt gut. Also es hat sich noch keiner beschwert und wir versuchen das gerade noch so ein bisschen zu etablieren. Deswegen findet die aber auch nur 2-3 Mal im Jahr statt. So, und
ja, das reicht ja auch.
Ja, regelmäßig also alle 2 Monate mache ich halt so eine schwarze Veranstaltung mit meinem Mann zusammen und noch einem anderen Bekannten. Und eventuell ab nächstem Jahr noch so eine kleine Post-Punk-Deathrock-Geschichte, weil mein Mann gerne so in die Richtung geht mit der Musik. Und der da auch richtig Spaß dann hat, mittlerweile aufzulegen. Und wir das dann einfach zusammen machen.
Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, boah, weil ich meine, ich habe auch wohl schon die ein oder andere Veranstaltung gemacht, aber jetzt so eine Party gemacht oder so, dass du jetzt halt gesagt hast, wenn du, gerade wenn du halt sagst, ich bin eigentlich nicht so ein extrovertierter Mensch, das ist ja schon ein sehr extrovertiertes Hobby, was man dann pflegt.
Ja, geht so. Also das Zauberwort ist Nebelmaschine. So, du musst den Raum einfach so zunebeln, dass die Leute dich nicht sehen und du die Leute nicht siehst. Und dann drückst du ein bisschen Strobo und dann können alle tanzen, aber man muss sich gegenseitig nicht angucken. Und dann ist das auch gut. Ja, ich liebe Musik einfach. Also Musik ist, glaube ich, hat in meinem Leben sogar noch mal, das darf man jetzt in einem Tattoo-Podcast gar nicht sagen, aber auch ein kleines Quintchen mehr Stellenwert. Ja, das ist gut. Kleines Kündchen mehr Stellenwert noch als Kunst und Tätowieren und Handwerk. Ist Musik noch ein Stückchen davor, würde ich sagen. So einfach vielleicht, weil ich es länger konsumiere und länger mache und länger einfach damit auch zu tun habe. Und ich immer früher gesagt habe, ich wäre gerne Musikerin geworden, wenn ich nicht so ein verdammtes Lampenfieber hätte. Also ich bin ganz schlimm mit Lampenfieber. Das ist auch bis heute so. Vor jedem Set, was ich irgendwo spiele, brauche ich ein Sauerstoffzelt. So, also
echt?
Ja, das ist, also Lampenfieber ist mein Endgegner. Das ist wirklich, wirklich schon schlimm. Ich werde auch immer von den Kollegen immer so ein bisschen belächelt, so, weil ich, es ist einfach schon 2 Stunden. Ich bin selbst, wenn ich auf eine Tattoo-Convention fahre und um da zu arbeiten, bin ich nervös, weil ich für mein Empfinden auf der falschen Seite vom Stand sitze. Ich würde viel lieber davor stehen, als dahinter zu sitzen und die Leute wissen, wer ich bin. Das finde ich ganz, ja, unangenehm ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es macht mich immer nervös so. Ja. Deswegen Nebelmaschine. Viel Nebel, ganz viel Dunkel, keiner sieht dich.
Wäre vielleicht ja auch mal ein Konzept dann für eine Tattoo-Convention, ne? Einfach so ein bisschen den Stand einhäsen oder mit Trockeneis arbeiten.
Ich glaube, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Das kann ich dir auch sicher. Das funktioniert, glaube ich, nicht, aber wir können ja mal demnächst drüber reden.
Ja, dann rückt die Feuerwehr nachher aus, überall, wo du dann. Aber ich meine, hey, das habe ich noch nicht gesehen, auf jeden Fall. Es wäre was Neues.
Ja, ist auch spannend, was am Ende bald rauskommt, wenn wir dann da tätowieren im Nebel. Ja. Mal schauen.
100%ig. Ja, stimmt. Und man müsste sich irgendwas überlegen, wie so eine Kuppel für einen selber und die Kundschaft, dass man halt selber nicht davon betroffen ist.
Ich glaube, am allereinfachsten wäre es einfach nicht hinzufahren. Oder
du machst einen Vorhang.
Oder es einfach zu überwinden, dass man Lampenfieber hat und sich überlegen, dass das alles vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wie sich das gerade anfühlt. Das rede ich mir zumindest immer ein. So. Aber ich mache auch nicht oft Conventions, also davon mal abgesehen. So.
Was, wie viele machst du dann im Jahr so ungefähr und auf welche fährst du am liebsten?
Also am liebsten mache ich keine Convention im Jahr, ja. Aber wo ich das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe ich kann jetzt Conventions sagen, wo es mir auf jeden Fall gut gefallen hat, die mir bis heute im Kopf geblieben sind als positiv. Das war definitiv damals die Krefeld-Convention von 0815, die war fantastisch. Da waren wir auch, hat die stattgefunden.
Warst du alle 3-mal da?
Ja, genau.
Dann haben wir uns auch gesehen.
Das kann sein. Weil aber du merkst auch jetzt gerade, ich meine, man sieht es nicht, aber ich gucke halt ständig nach unten, das mache ich im wirklichen Leben auch. Ich sehe eigentlich nie irgendwas um mich stumm, weil ich immer lieber gucke, wo ich hinlaufe, damit ich mich auf die Schnauze lege. Die war auf jeden Fall fantastisch. Also es war eine ganz tolle Convention. Alle Menschen, die da nicht arbeiten konnten, ihr habt leider was verpasst.
Ja, die war witzig, wirklich.
Ja, die war toll, auf jeden Fall. Ja, auf der Aachen-Convention habe ich gearbeitet. Die war auch schön. Ein bisschen kalt, aber schön. Die hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Die Düsseldorf Convention mag ich gerne. Hier diese Tattoo. Mit dem etwas spelligen Namen, aber grundsätzlich, also das, was die da auf die Beine gestellt haben, das fand ich immer schön. Das war immer eine schöne, runde Sache eigentlich. Dieses Jahr war's.
Die Location ist krass, habe ich gehört.
Ja, dieses Jahr war es abenteuerlich. So, das muss ich ja auch sagen. In dieser Indoor-Surf-Halle. Das war schon.
Genau.
War eine Erfahrung. Aber grundsätzlich, also so vor, als sie im Bilk noch gewesen ist in Düsseldorf, wo die ja seit Corona schon jetzt nicht mehr war, da war es richtig, also wirklich richtig schön. Ich habe da auch mal eine Zeit lang eine Ausstellung kuratiert, da mit deren Unterstützung für einen guten Zweck. Das haben wir damals da gemacht. Das war echt super so. Aber seitdem das Teil abgerissen ist, mussten die ja auch so ein bisschen gucken, wo die hingehen und waren jetzt einmal im Stahlwerk.
War das diese Ausstellung für einen guten Zweck? War das hier für Japan zufälliger? War das Japan für die Flut?
Nee, wir haben die für die Deutsche Depressionshilfe gemacht.
Ah,
das
okay.
War das. Und einmal jetzt zuletzt für den Weißen Ring. Dann für das, als die Ahrtal-Katastrophe war, haben wir da was gemacht. Ja. Und fürs Tierheim hier in Köln haben wir jetzt zuletzt, das war die allerletzte Ausstellung, da haben wir was fürs Tierheim gemacht. So, also die hat ein paar Mal stattgefunden. In Düsseldorf selber, jetzt das letzte Mal, ist die Convention im Stahlwerk, also letztes Jahr. Dieses Jahr halt nicht mehr so. Aber ja, wie gesagt, also die Convention fand ich auch immer schön. Das wäre jetzt so meine Top 3 der Conventions, die gut waren. Also auf denen ich mich auf jeden Fall wohlgefühlt habe. Ja, nee, ich glaube, das war's. Die drei fand ich gut. So.
Ich habe in Krefeld, weiß ich noch, ich glaube, das war 2011, als ich da war. Da habe ich gerade angefangen, kurz danach bei The Black Book Tattoo zu arbeiten, beim Christian Eichenhauer. Und die 0815, also Christian hat vorher bei 0815 gearbeitet und wie es halt immer so ist, ne, im Leben von Tätowierern, wenn man sich dann trennt, ist das in den seltensten Fällen leider im Positiven. Und da kam nämlich einer von denen zu mir noch an und hat gesagt, hier, wir haben mitgekriegt, dass du bei dem und dem jetzt arbeitest dann bald und wir wollten dir nur sagen, dass wir hier keine Sachen von dem sehen wollen, so nach dem Motto, sonst fließe raus. Also das war das Erste, was ich in Krefeld gehört habe. Das war
schön.
Da habe ich gerade, ja, ne, dachte ich auch, da habe ich so gerade anderthalb, zwei Jahre tätowiert, aber nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall krass, weil das ist wirklich für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ist halt so früher auch eine der Messen gewesen. Ich würde sagen, das war so ein bisschen so Aachen Light, würde ich sagen, ne? Da war also auch so ganz viel traditional, neo-traditional, so auch sehr große Namen am Start. Ich glaube, wie hieß der Chef nochmal von 0815? Tom,
ja, das
ne?
Das ist eine gute Frage. Ey, wie hieß der denn nochmal?
Ich glaube, Tom.
Kann sein. Weiß ich nicht. Ne? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, die waren auf jeden Fall richtig gut vernetzt so und die haben da auch ordentlich zugesehen, dass da echt viele krasse Leute am Start gewesen sind. Da habe ich mir meine Finger machen lassen vom Christoph Adam damals von 101.
Ja, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was, also ich erinnere mich gut an das Seidenweberhaus und an dieses merkwürdigen Platz davor.
Ja.
So, aber ich kriege jetzt auch überhaupt nicht mehr zusammen, wer da überhaupt gewesen ist. Also, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir dann ein Skate-Deck gekauft, das weiß ich auch noch. Ich weiß noch nicht mehr, was ich da tätowiert habe. Also, ich meine, es ist jetzt auch wirklich lange her.
Wann
war das? 2012 oder wann war die letzte? Oder 2013, ja, 2012, glaube ich, ja, keine Ahnung mehr. Ist schon eine Weile her, so. Die Tele-Convention in Kassel, die im Knast gewesen ist, die war auch, das war auch ein Abenteuer, aber das war auch witzig, das war 2012, die fand ich auch gut.
Ja, die ist nochmal Prison Inc., ne? War es Prison Inc.? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Konzept, kurzer Kontext für die Leute, die das auch nicht mitgekriegt haben. Das wurde von Jenny Bees aus Kassel, wenn ich richtig informiert bin, veranstaltet. Und das war in einem ausrangierten Gefängnis. Und das Coole an der Sache war, dass jeder Tätowierer, jeder Artist, jedes Studio da sozusagen halt eine eigene Zelle hatte, die man halt selber, glaube ich, auch irgendwie künstlerisch bemalen konnte, wie man halt Bock hatte. Also irgendwie, ne?
Ja, konntest du selber gestalten und
das ist halt schon fett.
Das war auf jeden Fall, es war auch ziemlich kalt. Du merkst, ich bin eine Frostbeule, mir ist immer kalt. Und überall, also da war es auch kalt. Aber das war auf jeden Fall, also es war irgendwie charmant so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal funktioniert hätte, weil es irgendwie ein bisschen wirr war. Ne? Also du läufst halt über die Flure und war auch ein bisschen eng und super voll, aber So, also die Erfahrung fand ich schon gut. Das war mir auf jeden Fall auch sehr im Kopf geblieben. Aber für die Zukunft, um mal auf den Ursprung zurückzukommen, zur Frage, wegen den Conventions, weiß ich nicht. Also wenn mich jemand einlädt, komme ich vorbei. Wenn nicht, bleibe ich hier. Aber ich bin jetzt dieses Jahr nach Brüssel eingeladen worden. Da habe ich kurz gedacht, ah ja, das mache ich mal, weil Brüssel schön ist. Und dann habe ich den jetzt aber leider wieder abgesagt. Weil ist mir doch zu stressig. Aber danke, Brüssel. Da habe ich viel Gutes über euch gehört. Da so habe ich gehört, dass es gut sein soll.
Ja, Brüssel ist auf jeden Fall eine Marke hier in Europa, definitiv. So Ausland hatte ich das noch gar nicht gereizt, weil du hast ja auch mal abseits von den guten Arbeiten, die du machst, aber du hast ja auch eine relativ große Followerzahl, sage ich mal. Und da hatte ich das nie so gereizt, mal so im Ausland irgendwie mal zu gucken, was da so abgeht.
Boah, nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Also ja, ich habe immer so das Gefühl, ich stehe immer so am Rand von allem und guck so von außen zu, was andere so machen und finde das auch eigentlich immer cool und auch toll, aber ich reiz mich jetzt nicht so, ein Teil davon zu sein, aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe einfach so gerne hier so meine kleine Höhle, in der ich sitze und da so vor mich hin Sachen mache, so ich bisschen Musik machen, ein bisschen malen, ein bisschen Tattoo, ein bisschen Sachen toll finden, bisschen skaten, bisschen mit Leuten reden über Computer und das war's dann.
Skaten tust du auch?
Ja, nicht gut, aber ja.
Ich hab's also nur an deinem, du hast für die Leute, die es nicht sehen können, du hast einen Anti-Hero-Hoodie und ich als alter Ex-Skateboarder weiß dann natürlich sofort Bescheid. Ich wusste jetzt nur nicht, ob wirklich Skaten oder eher Lifestyle. Vorgestellt hätte ich mir beides.
Lifestyle ist ein ganz schreckliches Wort, ey.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, aber dieser Zipper ist auch wirklich schon alt. Nee, Skater.
Anti-Hero muss man kennen.
So, das muss man kennen, ja. Ja,
das ist nicht Thrasher.
Nee, das ist nicht Thrasher, das stimmt. Boah, von denen habe ich auch einen Pulli, der ist auch schon alt. Der hat auch wirklich lange gehalten, muss ich sagen. Ja, ich skate schlecht, aber ich skate. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. So noch.
Habt ihr in Köln?
Ja, haben einen Skatepark. Meinst du jetzt?
Also geile Parks.
Ja, also der Landpark ist schön. Die machen auch viel Zeug. So, also ne, da kann man halt auch eine Menge machen. Und ich mag in Nippes also bei uns in Köln-Nippes gibt es so keine kleine Bowl, aber halt eine nette Bowl, so wo man auch ganz gut fahren kann, die auch abends ausgeleuchtet ist. Da kann man auch mal abends oder nachts halt ein bisschen rumspringen. Das geht dann schon. Ja, das sind so die beiden Ecken, die ich gut finde. Wir haben irgendwie im Jugendpark wohl noch was, aber da bin ich noch nie bewusst gewesen zumindest. Und dann hörst du auch schon mit meinen Kenntnissen auf. Wir haben noch so ein Ding, das heißt Salatschüssel, aber da fahren halt die ganzen Scooterkinder rum, da kommst du nicht vor, nicht zurück irgendwie mit dem Skateboard. Das macht natürlich dann nicht so viel Spaß. Und ich bin da, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz neu. Also ich mache solche Sachen halt auch einfach nicht mehr. Da bin ich auch ein bisschen zu alt für, muss ich ehrlich sagen. So, ich fahre so gerne so ein paar sorbete Lines hin und her. Das macht mir Spaß, so ein bisschen rumspringen, ein bisschen auf dem Parkplatz cruisen, so reicht mir mittlerweile völlig aus. So.
Werbung.
So, Freunde, ganz neu hier in der Riege kann ich euch einen neuen Partner vorstellen. Und zwar ist das Murostar. Murostar ist ein deutscher Tattoo-Supply aus Chemnitz mit über 40.000 Artikeln aus den Bereichen Tattoo, PMU und im Piercing-Bereich. Ihr könnt die Sachen nicht nur im Online-Shop kaufen, sondern auch zum Beispiel bei einem der 4 Außendienst-Mitarbeitenden. Auch auf jeden Fall eine coole Sache, war früher Standard, gibt's heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ganz cool, wenn man da Leute hat, die auch vorbeikommen, wenn man was braucht. Und Murostar hat ein paar richtig coole eigene Artikel im Angebot. Und zwar bekommt ihr dort zum Beispiel die Tattoo-Stifte, die deutlich günstiger sind als die Konkurrenz. Ihr kriegt Thermopapier für relativ günstig. Die Latex-Handschuhe gibt's auch richtig günstig. Die kosten zum Teil die Hälfte nur von dem, was ihr in anderen Supplies bezahlt. Aber auch Second Skin Rollenverband. Guckt euch das auf jeden Fall an. Auf murostar.com bekommt ihr mit dem Code TFTN10 10% auf eure erste Bestellung bei Murostar auf www.murostar.com. Packt euch den Einkaufswagen voll, lohnt sich auf jeden Fall. Geht ein bisschen einkaufen und alles Weitere bekommt ihr wie immer auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com oder wie gehabt in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Werbung Ende.
Ich habe früher, ich bin von 10, nee, 11 war ich, 11 bis so 21, 22 bin ich gefahren und früher auch ganz extrem, also nicht ganz extrem, aber für unsere Verhältnisse dann halt irgendwie auch Tricks gemacht und auch Parks gerne, Pools habe ich geliebt. Wir haben nur keinen gehabt. Ich musste immer nach Wuppertal in die Wicked Woods, wenn ich Pool fahren wollte.
Wuppertal, ja. Oh Gott, kennst du die? Ja, kenne ich tatsächlich. Ja, auch schon lange.
Oder nach Hagen. Hagen hast du zum Beispiel. Jo,
da hätte ich nicht mehr. Oh, aber du hast
also
mir
nicht
leid
aus
für dich.
Hagen, aber da hinten aus der Ecke. Ja, ja, ey, du, ich bin nicht aus Hagen, aber ich weiß, was du meinst. So, ne, Hagen, und ja, wollen wir jetzt mal ganz kurz innehalten. Hagen ist wirklich mit Abstand die hässlichste Stadt, die Deutschland zu bieten hat.
Das würde ich unterschreiben, ja, leider schon. Aber ja, irgendwie auch sehr charmant, aber auch wirklich schlimm.
Ja, Haspe vor allem. Haspe ist nochmal ein Ticken asozialer. Also für Leute, die Hagen nicht kennen, so in Hagen ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war es zumindest früher das höchste Gebäude, das Arbeitsamt. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
Ja, das stimmt.
Ja, ich musste immer, mein Vater wohnt in Dortmund und ich musste immer über Hagen fahren, dann wenn ich nach Dortmund gefahren bin. Ich komme aus so einem kleinen Nest, das heißt Schalksmühle. Und da musste ich dann halt immer in Hagen lang und auch am Hauptbahnhof. Und das ist wirklich, das ist, wenn Ostdeutschland, also wenn hier, keine Ahnung, Zwickau Profi Osten ist, dann ist Hagen Profi Westen auf jeden Fall, ne? Das ist Frankfurt in klein.
Dortmund habe ich sehr viel Zeit in meinem Leben, also meine komplette Jugend eigentlich fast verbracht. Da bin ich sehr, sehr viel gewesen. Ja, voll. Ich bin als Teenie ständig hin und her gelaufen. Also da war Dortmund auf jeden Fall meine Stadt. So.
Wo hast du abgehangen?
Ja, Reinoldikirche. So.
Echt?
Und ja, Brückcenter halt, ne? Wo auch sonst.
Ja, klar.
Erstmal kurz Platten kaufen, mal Outcast und dann gab es immer noch ein Baguette vor der Tür und dann irgendwie so ein bisschen da rumgelaufen. Und wenn man am Wochenende noch Zeit hatte, ist man auch mal im Soundgarden versackt. Irgendwie. Also.
Ja, Soundgarden war leider vor meiner Zeit. Ich bin aber immer früher, wie gesagt, auch als Kiddie in der Skaterzeit immer nach Dortmund gefahren und war dann im Stadtgarten, doch heißt Stadtgarten, ne? Weil da ja auch ein Skatepark ist, ein kleiner, kann man wohl jetzt nicht mehr hin, weil Crack Hochburg, aber das kenne ich wohl auch. Bei Damn Deep habe ich mein erstes Piercing gekriegt im Brückcenter.
Liebe Zeit.
Jo.
Ich überlege, ich meine.
Und dann war ich bei Vatos Locos danach beim zweiten Mal.
Ich überlege gerade. Ach nee, Quatsch, das war in Bonn. Ich musste kurz überlegen, wo ich mein erstes Piercing gestickt habe. Das war beim Deva Pada Yoga in Bonn, aber das war auch irgendwie 2001, glaube ich.
Ach krass, okay. Ja. Ja, da durfte ich noch nicht.
Ja, ich durfte schon, aber ich habe ein bisschen länger gewartet, weil ich Schiss hatte.
Verstehe ich.
Ja, ich bin,
auf jeden Fall.
Piercings sind, also ich habe welche in meinem Gesicht so und die sind auch gut so, aber ich würde das jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Ich kann überall Nadeln reinstecken, aber wenn die auf der anderen Seite rauskommen, ist Feierabend. So, das ist nicht mein Ding. So, ich weiß auch nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, ich meine, das ist ja, Piercing ist ja auch nochmal, ich finde, Piercing war für mich so eine Geschichte. Ich habe das dann irgendwann, die meisten habe ich rausgenommen. So, ich mein, das Einzige, was ich noch habe, ist mein Nasenpiercing. Der Rest ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Aber es ist ja schon so eine Überwindung auch, ne? Weil du weißt, das dauert voll lange, bis das abgeheilt ist und so. Das nervt sonst, wenn man es dann rausnimmt und dann denkt man sich so,
ja, das Nasenpiercing, das habe ich selber gemacht. Irgendwann mal. In so einem Anfall von Pubertät. Da habe ich mir eine Sicherheitsnadel geschnappt und habe mir ein Nasending gestochen und kam mir so unfassbar cool vor. So. Und war scheiße, tat weh, hat, glaube ich, 6 Monate gedauert, bis das einigermaßen abgeheilt war. Aber ich habe es heute noch. Also auch jetzt mittlerweile, oh Gott, lang. 30 Jahre, glaube ich.
Ich finde das total witzig, wenn man so hört, wie klein die Welt ist, ne? Auch so mit hier rein. Ich habe eine Reinoldikirche abgehangen. Da hinten an dem Kiez war ich erst später, weil ich dann irgendwann in Dortmund gearbeitet habe in der Schliebstraße, also ein kleines Stück weiter beim Diesel, war ich so mein erstes großes Studio oder größeres Studio, wo ich gearbeitet habe. Und das ist schon witzig, weil ich weiß ganz genau, was du meinst. Auch die Laufwege, die man dann da hatte. So, ich habe in der Nordstadt gewohnt. Und ich war auch öfters mal im Spirit. Kennst du das noch?
Ja, das kenne ich auch noch. Da überm Spirit haben Freunde von mir gewohnt, die WG darüber, das auch Grüße an die. Die gibt's nicht mehr, die WG, aber die Leute noch. War eine wilde Zeit auf jeden Fall.
Das Banditus Clubhaus war doch darüber.
Ja, aber die wohnen dann nie mal eine WG so.
Geil.
Das waren wirklich schrecklich gute Zeiten. mitgebracht, muss man schon sagen. Aber ist auch schon eine Weile her.
Ja, aber krass, dass du dann von Bonn oder Köln, je nachdem, wo du dann da warst, dann da extra nach Dortmund gefahren bist.
Also es war halt so in meiner späten, frühen Jugend, während der Jugend, frühe 20er Zeit und bin dann aber mit 19 bin ich nach Bonn gezogen schon. Hm. Oder war ich 18? Ach, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall, als man ausziehen konnte aus dem Elternhaus, habe ich mir Sachen gepackt und habe mich verpisst und war direkt erstmal in Bonn, wollte eigentlich nach Dortmund, aber das hat arbeitstechnisch nicht geklappt. Ich habe halt in Bonn einen Job gekriegt und habe dann da erstmal angefangen.
Und bin cool. Was hast du da gemacht?
Eine Ausbildung zur Krankenschwester.
Wirklich? Okay, cool. Ja?
Ja, ja.
Und dann, wie kommt man dann von Krankenschwester zum Tätowieren?
Oh, über Umwege. Ich wollte ganz ursprünglich mal gerne in so einem, es ist ein bisschen morbide, ne, aber in so einem Kinder- und Jugendsterbehospiz arbeiten. Also ich das habe ich absoluten Sinn gesehen und wollte halt unbedingt was Sinnvolles machen. Und bin dann von Bonn nach Köln gezogen und habe dann noch eine Erzieherausbildung da dran gehängt, weil ich auch ein bisschen Zeit schinden wollte, weil ich halt auch klar war, irgendwas mit Anfang 20 erstmal noch ein bisschen Lebenserfahrung brauchst, bevor du dich in so einen Job schmeißt. Also ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie in so einem Hospiz einen Job gekriegt hätte als 22-Jährige oder wie alt ich da war. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass alles irgendwie nicht so den Verlauf nimmt, wie ich das gerne gehabt hätte, und habe dann meine Stelle halbiert, also habe eine Teilzeitstelle angestrebt und habe die andere Hälfte halt in so einem Klamotten-Tattoo-Laden einen Aushilfsjob gehabt und habe da einfach Hosen verkauft. So. Und da hatte auch kein einziges Tattoo, hat mich auch ehrlich gesagt, oh Gott, das darf man jetzt sagen, nie dafür interessiert so richtig. Und da hat ein Tätowierer gearbeitet und meine Sachen halt gesehen, was ich so mache und so male. Und der meinte, ja, gleich bring dir das halt mal bei. Du hast Talente, solltest das machen.
Ich sagte, ja, okay. Wie hieß der Laden? Weißt du das
noch? Land of Pain. Der unsäckliche.
Ah ja, das war Land of Pain.
Genau, das war so ein Doppelkonzept quasi. Das war,
weil das Outcast war ja ein reiner Klamottenladen, aber es gab ja auch noch den Halloween-Store. Da bin ich nämlich als 14-Jähriger immer reingelatscht und habe mir da vom André die Bilder angeguckt. Und die Sachen, deswegen dachte ich, vielleicht kenne ich da auch irgendwas, aber die kenne ich dann tatsächlich nicht.
Nee, weil das war ja schon auch in Köln, also dieser Laden. Und der Tätowierer auf jeden Fall hat dann gesagt, hey, komm, ich bringe dir das bei. Und kann ja nicht schaden, ne? Bist halt jetzt auch nicht so, weißt du jetzt eh nicht, was
du... Das ist absurd. Gerade in der Zeit, ne, so Leute so bewerben sich mit Mappen und dann so, nö, hau mal ab, so, ne? Und dann
es war für mich einfach so ein männerdominierter, testosteronverseuchter Kackjob. Deswegen hatte ich das, was man halt von außen so mitgekriegt hat, das war jetzt.
War ja auch so.
Nicht so, ich gedacht hätte, ich fühle mich da jetzt bestimmt wohl drin, so. Und deswegen habe ich gesagt, lass mal stecken, habe ja keinen Bock drauf. Hab dann aber halt, wie gesagt, da kann ja nicht schaden. Man lernt halt nicht aus im Leben, hab die Ausbildung auch gemacht. Mit allen Höhen und Tiefen, also das muss ich auch sagen, das war auch nicht einfach. Und als ich dann so einigermaßen fertig war, in Anführungsstrichen, habe ich auch erstmal gesagt, hau mal ab, dann mache ich nicht irgendwie. Das ist mir jetzt, da habe ich keine Lust drauf, irgendwie dieses, ohne so Männerbashing betreiben zu wollen. Also ich bin der Geilste, hau mal ab, bla. War mir halt viel
jeder,
zu viel.
Jeder, der zu der Zeit in einem Studio war, weiß ganz genau, was du meinst. Es war halt damals tatsächlich so, da war keins mit hier Safe Space oder wir möchten, dass du dich besonders wohlfühlst. Da bist du reingekommen, da hat dich so ein großer Rocker mit langen Haaren angeguckt, hat gesagt, was willst du? Wenn du dann nicht tough warst, dann hast du dir drei Sprüche gefangen, bist gegebenenfalls auch rausgeflogen, und wenn du frech warst, hast du auch mal ein paar in die Fresse gekriegt. Also das war schon so.
Ja, und wenn du dann halt eine Frau warst und einfach auch mal gesagt hast, halt mal ein Baggerjunge, irgendwie kam direkt so eine frauenfeindliche Scheiße. Ne? Also die Tage oder bis irgendwie bla bla halt. Und dann hast du hatte ich einfach keinen Bock drauf so. Und hab dann auf jeden Fall dann auch gesagt, so, ich bin jetzt aus dem Laden raus. Die beiden Besitzer haben sich dann auch getrennt im Streit. Das war auch irgendwie dann alles ganz plötzlich und blöd. Und einer der Tätowierer, der da gearbeitet hat, der hat Ein paar Monate später hat er mich angerufen aus einem anderen Studio, wo er angefangen hat, und meinte, ja, wir haben hier eine Stelle als suchende Tätowiererin, wir haben hier einen Arbeitsplatz frei, hast du Bock? Und dann meinte ich so, als allererstes arbeitet da auch noch eine andere Frau. So. Also ja, wir haben noch ein anderes Mädel. Ich so, ja, gut, dann mache ich's. So. Und hab dann halt da angefangen in dem anderen Laden. Das war ein ganz schwieriger Laden auch. Das war halt so ein Laserdrucker-Studio, ne? Das war jetzt nichts Besonderes so. Aber wo du extrem viel Routine und extrem viel Erfahrung mitnehmen konntest. Also gerade wenn du ja angefangen hast zu tätowieren oder halt noch als Anfänger bist, ist ja Routine das A und O. Also das Wichtigste, was du halt haben kannst und haben musst. Und vor allen Dingen auch so viele verschiedene Kunden und so viele verschiedene Stile und Motive, die da halt angefragt wurden, wo du, ich will jetzt nicht sagen ausprobieren, also wo du dich ausprobieren kannst, ja, aber wo du auf jeden Fall Erfahrung sammeln kannst, ne?
Ja.
Und deswegen bin ich da auch erstmal geblieben. Also das hat mir extrem viel gebracht. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und die Besitzer waren auch extrem, ja, kapitalistische, blöde Menschen. Ich versuche jetzt hier keine Schimpfwörter zu benutzen.
Darfst du. Du darfst auch Hurensohn sagen, wenn du möchtest.
Ja. Gleich. Nein, Quatsch.
Okay.
Es war auf jeden Fall schwierig, aber wegen der Erfahrung habe ich das halt komplett mitgenommen. So. Und das hat mir wirklich viel gebracht. Und in der Zwischenzeit hatte mein jetzt Mann auch, also wir sind auch schon seit 21 Jahren zusammen, also wir kennen uns schon, also wir waren schon zusammen, bevor wir Tätowierer waren.
Krass.
Hat der quasi bei diesem Tätowierer, der mich da angeworben hat, hat da eine Ausbildung anfangen wollen. Das hat zwischen den beiden dann halt überhaupt nicht geklappt. Das war einfach, zwischenmenschlich hat das einfach nicht harmoniert zwischen den beiden. Und der stand dann natürlich vor mir und meinte, ja geil, ich kann mit dem halt nicht arbeiten. Ich habe jetzt aber angefangen und hab jetzt halt ja voll Blut geleckt. Ich will das halt machen. Ich meinte dann, ich habe keine Erfahrung, ich kann dich nicht ausbilden so. Weil ich bin jetzt selber gerade zu dem Zeitpunkt 2 Jahre dabei. Das kann ich nicht machen, aber irgendwie.
Aber das ist schon voll versiert, so, weil am Ende heutzutage hast du halt Leute, die tätowieren ein halbes Jahr und sind der Meinung, ich hole mir jetzt einen Azubi rein, so, wo man sich denkt, so, ja. Lern doch vielleicht erstmal selber tätowieren, so, bevor du das jemandem probierst beizubringen. So,
das habe ich schon auch leider des Öfteren feststellen müssen. Ich habe dann damals aber auch gesagt, ja, wir können das versuchen. Also ich kann dir das sagen, was ich weiß, aber das ist halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht viel. Er ist halt aber auch einfach generell ein super talentierter Tätowierter. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das mein Mann ist, sondern weil es der beste Mensch in meinem Leben ist, sondern auch einfach, weil er wirklich ein sehr talentierter Mensch ist.
Ja.
Und auch, also alleine wie der malen und zeichnen kann, was der für ein Gefühl hat, für Linien, für Stichführung. Es ist immer schon fantastisch gewesen. Deswegen war der ein Selbstläufer. Also der hat das relativ schnell alles drin gehabt und ja, dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen, also wir müssen aus diesem Laden raus, weil Kapitalismus ist scheiße, ja, bla bla. Bisschen Punkrock zwischendurch. Ja, wir müssen halt einfach da raus und war halt dann einfach klar, okay, wir versuchen was Eigenes zu machen und haben dann Bluthandwerk aufgemacht. Also das war 2012. Und seitdem haben wir das hier auch in Köln. Ja, und das war so, mehr oder weniger ist das so dumm zusammengefasst, die Karriere gewesen. Karriere,
wow, naja, ich meine, 12 Jahre Studio, gerade jetzt, ne, und zu der Zeit halt auch, das finde ich, das ist schon wirklich sehr beachtlich auf jeden Fall. Und dann in Ehrenfeld habt ihr euch auch ein schönes Pflaster. Ich finde in Köln, wenn ich in Köln bin, bin ich immer in Ehrenfeld. Ich bin nämlich großer Kebabland-Ultra. So.
Ja, das Kebabland.
Ja, was soll ich sagen? Ich wurde angefixt. Ich wurde angefixt und ich nehme mir immer was mit in den Osten, weil wir haben ja hier nichts.
Also es ist ein bisschen schade, finde ich, dass Ehrenfeld mittlerweile fürs Kebabland steht und nicht mehr fürs Underground, was nicht am Kebabland liegt, sondern weil das Underground leider nicht mehr da ist. So.
Ja.
Aber das Kebabland ist ein würdiger Nachfolger, muss ich doch sagen. Ich habe da noch nie was gegessen. Keine Ahnung.
Bist du
Veganer?
Dachte ich mir, ja, dann ist das tatsächlich gar nichts für dich.
Nee, ich würde mich aber vor allen Dingen auch nicht eine Stunde in diese Schlange stellen. Also ich hätte überhaupt
das würde ich auch nicht machen. Also aber eine halbe nehme ich in Kauf.
Ja, ich habe viel Gutes über die gehört. Ich finde, die sollen, wenn die das machen, was die da machen, machen sie bestimmt gut, sollen sie weitermachen. Aber ich lebe halt vegan. Also ich gehe zu Dinkeldörte um die Ecke oder so, keine Ahnung.
Ja, aber ihr habt ja auch, da gibt's ja in Kebabland auch super viele coole Möglichkeiten. Und das Underground kenne ich nämlich auch. Da war ich früher auch das ein oder andere Mal auf Hardcore-Shows oder im auch wenn da irgendeine Party war oder so. Das war echt immer ein cooler Laden auf jeden Fall.
Ja, ich mochte das auch gerne. Also war auf jeden Fall schade, dass es das nicht mehr gibt.
So. Ja. Gibt es überhaupt noch irgendwie so Alternative-Clubs in Köln? Eigentlich nicht, oder? Ne?
Ja, also ich würde sagen, die Clublandschaft ist minimiert worden durch Corona. Was wir halt immer noch haben, ist seit 30 Jahren das MTC halt, da wo ich auch veranstalte, die auch immer noch quasi der einzige Gitarrenladen so in der Innenstadt nahe sind. Hier in Ehrenfeld ist es Live Music Hall. Mhm. Die gibt's ja auch immer noch. Ne? Dann hat dieses Helios, das ist so eine Räumlichkeit hinterm Underground gewesen, die machen wohl ab und zu mal noch irgendwelche Sachen. Ja, und der untotbare Sonic Ballroom, was ja jetzt halt eigentlich kein Club ist, aber also, wer ja schon mal in Köln war, muss in den Sonic Ballroom gehen. So, das ist auf jeden Fall auch eine Institution hier. Dem wird es auch, glaube ich, immer geben, hoffe ich zumindest. Mhm. Ich kann da gar nicht so viel zu, also ich bin da gar nicht so viel unterwegs, weil ich
im Studio bin und male und tätowiere oder Musik mache. Oder ansonsten Musik auflege im Nebel, wie wir jetzt gerade gelernt
haben. Im Nebel, genau. Und ich aber halt auch keinen Alkohol trinke und deswegen keine Kneipen besuche und nicht so viel im Nachtleben von Köln unterwegs bin, wenn ich da nicht gerade eine Aufgabe habe.
Ja.
Wie auflegen oder Musik machen. So, dann ja, bin ich
aber jetzt, fühl ich. Was willst du da auch, ne? Dann, wenn irgendwann ab einem gewissen Punkt so, dann hat man einen Partner, da braucht man also deswegen auch schon mal nicht raus. Wenn man nicht trinkt, so, dann ist das auch schon mal nur halb so lustig, weil das dann in der Regel immer sehr, sehr peinlich ist. Nicht für einen selber, sondern für alle anderen, ne? Also, die benehmen sich peinlich und man selber sagt dann, boah, gar keinen Bock, große Menschenmassen, alle besoffen, alle laut, richtig kacke. Ich verstehe das.
Ja, laut Musik hören will ich da. Also ich höre wirklich extrem gerne extrem viel Musik. Und die auch gerne laut und die auch gerne in Atmosphäre. Aber ich finde das einfach generell schwierig, sich zwischen vielen betrunkenen Menschen zu bewegen irgendwie. Also wenn man selber halt nicht trinkt, irgendwie bis zu einem gewissen Pegel kann man das irgendwie ausblenden. Aber irgendwann gehen sie dann einfach alle auf den Sack so und dann gehe ich halt auch nach Hause.
Fühl ich.
Das ist dann nicht mehr ganz so meins. Wobei ich jetzt kein Problem damit habe, wenn Leute Alkohol trinken. Also bloß weil ich das nicht mache, heißt das jetzt nicht, dass mich das bei anderen stört. Aber das ist natürlich ein anderes, Menschen, die betrunken sind, haben einfach ein anderes Mindset in dem Moment. Und das, da komme ich nicht mehr so hinterher dann. Ja.
Das weil ist ich, sehr milde ausgedrückt.
Ja, ein anderes Mindset. Ich kann ja gar nicht mitnehmen, weil ich habe halt noch nie getrunken. Ich weiß ich weiß auch nicht, wie es ist, betrunken zu sein. Ich kann da gar nicht mitstehen.
Ach, krass. Okay.
Es schmeckt aber auch einfach scheiße. Also
Das stimmt. Hat bei mir lange gedauert. So, ich habe das erste Mal, als mir jemand einen Joint angeboten hat, da war ich sehr jung, das möchte ich jetzt hier nicht sagen, aber da habe ich ja gesagt. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber Kippe rauchen oder Alkohol trinken, Alk kam bei mir so mit 16, 17, glaube ich, dass ich da mal so angefangen. Aber auch nie Bier oder so, wenn dann immer, weiß ich, Whisky, Cola oder so eine Scheiße.
Keine Ahnung. Ich habe so ein Ranking irgendwie. Das schmeckt für mich alles wie, wenn man gekotzt hat. So. Derselbe Geschmack, den man dann im Mund hat, nachdem man gekotzt hat. Das ist für mich Whisky oder Gin oder Wein. Also so wie das riecht, das ist einfach für mich vollgekotzte Toilette. So. Tut mir leid jetzt für alle Menschen, die total die Gin- und Wein-Genussleute sind. Ich kann es null nachvollziehen.
Aber finde ich okay.
Aber auch Prost.
Ja, genau, richtig. Aber Prost. Muss man ja auch nicht selber machen. Das ist ja dann auch die Sache. Und es ist ja dann auch immer mega nervig, wenn man sich dann irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt, weil Leute sagen, hey, warum denn nicht? Und hast nicht mal ein bisschen oder so, wo man sagt, nein. Das ist genauso wie wahrscheinlich so als Veganer, wo man dann sagt so, hey, aber isst du Fisch? Nein, ich bin vegan. Ja, okay.
Ja, ich sage immer dasselbe. Also sowohl beim Alkohol als auch beim veganen Leben. So, ich bin Veganer aus Überzeugung, aber ohne Diskussionsbedarf. Ich möchte überhaupt gar nicht mit anderen Leuten drüber sprechen müssen. So.
Ja. Ist ja auch Quatsch, geht ja auch niemandem was an.
Beim Alkohol ist es eher so, dass die Leute das einfach nicht fassen können, dass man nie getrunken hat. So, die stehen da immer davor und setzen direkt voraus, dass ich auf jeden Fall entweder schlechte Erfahrung habe oder ein stockender Alkoholikerin bin oder irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert ist, denn ich immer denke, also mir ist viel Scheiße passiert, aber nichts davon hatte mit Alkohol zu tun, irgendwie so.
Ja, ist aber selten. Also das auf jeden Fall, das kann ich sagen. Das ist sehr selten. Das habe ich so jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne. Also ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute, die nicht trinken. Bei mir im Umkreis auch sehr viele Straight Edger und so, ne? Aber die meisten machen das deswegen, weil sie es halt noch nie gemacht haben. Dass jemand wirklich noch nie was gemacht hat, das finde ich, also das ist so. kannte ich so auch noch nicht, aber finde ich cool auf jeden Fall.
Ja, das hat mich irgendwie nie interessiert. So, also ja,
warum auch?
Aber beim Kiffen war es anders. Also Kiffen fand ich schon mal eine Zeit lang ganz spannend. So, aber
okay, alles klar.
Es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt, ne, das ist jetzt nicht so irgendwie, als wäre ich so, hätte ich eine Abneigung dagegen oder würde
ja
solche Sachen generell ablehnen. So, aber auch das kommt für mich. Also wenn man wollte, könnte man auch sagen, ich lebe Straight Edge, ich würde mich selber nicht so labeln, aber.
Genau, weil es ist ja mehr als einfach nur ich trinke.
Genau das.
Da ist ja noch was hinter.
Genau, nicht trinken, kein Alkohol, keine Drogen, kein Fleisch, kein gar nichts.
Ja. Aber finde ich cool auf jeden Fall. Wie sieht denn dann, was mich mal so dann interessieren würde, so wenn du sagst, du verbringst da auch so viel Zeit dann im Studio oder im Atelier und wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Also, so ein ganz Stino-Tag, so wie, wann stehst du auf, was machst du dann, wie viel macht Malen aus, wie viel macht Tätowieren aus?
Ich fange den Tag ganz normal an, wie jeder andere auch, irgendwie mit einer Tasse Kaffee oder Tee wahrscheinlich irgendwie und brauche dann meistens erstmal eine Stunde, um überhaupt in der Realität anzukommen. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Morgenmuffel bin, aber ich stehe ganz gerne mal neben mir, sagen wir mal so. Ja, dann mache ich mich immer fertig, gehe zur Arbeit.
Ich probiere gerade so einzuschätzen, bist du eine Frühaufsteherin oder eine Langschläferin?
Beides nicht. Kunden von mir sagen immer, schläfst du überhaupt so? Weil egal wann du mir schreibst, du kriegst um jede Uhrzeit eine Antwort so.
Okay.
Ich schlafe tatsächlich sehr wenig. Also ich gehe also eigentlich nie vor 3 Uhr morgens ins Bett. Also 3 Uhr ist so meine Zeit und ich stehe aber auch nie später als 9 auf. So.
Mhm.
Also selbst wenn ich jetzt eine ganze Nacht aufgelegt habe, dann gehe ich auch schon mal um 9 Uhr morgens erst ins Bett, aber bin spätestens um 11 wieder wach so. Und dann bleibe ich auch wach. Also ich bin einfach jemand, der extrem wenig schläft. Und
vielleicht malst du deswegen so krasse Bilder. Vielleicht ist es das.
Ja, vielleicht, weil ich Kuckuck bin. Wer weiß. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich gehe einfach zur Arbeit, mache meinen Job halt. Also ich tätowiere mach maximal ein Projekt am Tag eigentlich nur, weil das auch... weil mir das auch einfach reicht, weil ich meistens an so wirklich großen Sachen dran sitze, wie ganze Rücken, ganze Arme, ganze Beine. Ich mache selten im Moment Motive, die in einer Sitzung fertig sind. Also heute mal, endlich einmal seit langer Zeit wieder. Und dann erledige ich nach der Arbeit meistens noch irgendwie ein paar Sachen, die Büroscheiß und was noch so anfällt, beantworte meine E-Mails in der Regel dann und dann fange ich an zu zeichnen für den nächsten Tag. Ich bereite meine Sachen immer maximal 2 Tage vor.
Aber krass.
Ja, sonst bin ich nicht im Thema. So, ich muss immer so nah am Thema dann sein. So.
Ja,
ich hab immer.
Ich mache alles Freehand. Ich mache das immer erst, wenn die Leute da sind. Ich weiß, was du meinst.
Das mache ich halt auch. Also ich mache halt den groben Grundstock, bereite ich halt vor und den Rest zeige. Also ich würde sagen, so 60% der Tätowierung zeichne ich freihand auf. So.
Krass.
Und mache das so halb, also so gemischt. Und so ab 10, 11 Uhr abends. Dann fange ich an zu malen oder mach Wannadoos oder sonst irgendwas. Wenn ich dann noch Elan habe, fange ich manchmal um 12, 1 noch an, ein bisschen Musik zu machen und dann gehe ich um 3 Uhr wieder ins Bett.
Ja, ja.
Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Versuch zwischendurch irgendwie, also am Wochenende, sonntags ist der einzige Tag, da gehe ich immer Skateboarden. Jeden Sonntag bei Wind und Wetter, egal was ist. Wenn das gutes Wetter ist das auch schon mal den ganzen Tag so. Wenn es schlechtes Wetter ist, dann gehe ich erst skaten und mache danach halt noch irgendwas anderes.
Ja.
Und so ist halt eigentlich der Tagesablauf. Also das ist...
Was fährst du für ein Setup? Was für ein Deck hast du?
Im nächsten Moment ein großes, ein Achterdeck von Crown. Das fahre ich jetzt im Moment so. Fühlt sich an wie ein Küchentisch, weil eigentlich fahre ich einen 7-0er, also richtig klein, weil ich auch sehr kleine Füße habe.
Krass.
Okay. Ja, Schuhgröße 37, das muss man dazu sagen. Also ich habe echt extrem kleine Füße. Das, was ich im Moment fahre, fühlt sich echt an wie ein Küchentisch so, aber das macht auf jeden Fall Spaß.
Ich glaube, ich bin 7,75er bin ich damals gefahren. Das mit Destructo-Achsen habe ich heute noch.
Immer noch? Ja. Also hast du das ganze Ding noch?
Ja, warte, kann ich dir zeigen. Zeig mal. Also das Deck ist ein anderes geworden mittlerweile, aber
nice. Hier, siehst du? Ja, ich sehe es. Oha.
Ja, das hat einiges schon durch.
Naja, man sieht's, ey, aber sieht gut aus.
Vielen Dank. Wir haben hier in Jena ja den großen Vorteil. Hier kommt ja Skate Deluxe her. Und ich habe hier ein paar gute Konnekis und da hat mir irgendwann mal ein Kunde, der auch für Skate Deluxe Sachen designt hat und so, mir mein Care Package vorbeigebracht. Schöne Grüße. Und dadurch sind wir hier auch richtig gut aufgestellt mit einem Park. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile, ich fahre gern, so wie du sagst, ne, so ein bisschen rumrollen und so, das ist alles geil, so, aber ich mache keine Stunts mehr, ich habe zu viel Schiss um meine Hände. Aber mal so ein bisschen fahren, das macht schon Bock.
Das macht auf jeden Fall Spaß, aber ich habe mir am zweiten Tag vom zweiten Lockdown habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen beim Skaten. Und seitdem...
Perfekter Zeitpunkt dafür.
Fantastisch, es war ganz toll. Ich würde jetzt auch voll gerne eine coole Story dazu erzählen, dass ich sowas sagen könnte. Ja, ich habe, was weiß ich, einen super Trick gemacht und dann habe ich mich ganz sensationell auf die Fresse gelegt. Ich habe einfach beim Absteigen mich vertreten und habe mir das Sprunggelenk gebrochen. Richtig unspektakulär, aber seitdem ist das auch anders. Also seitdem fährt die Angst so ein bisschen mit. Ich habe vorher wirklich dieses, legst dich mal auf die Fresse, dann ist das schon... Dann passiert halt mal eine Schürfwunde oder halt auch mal irgendwie eine tiefere Schürfwunde, aber so wirklich was getan habe ich beim Skaten nie so. Und jetzt dann einmal richtig mit Krankenhaus und Gips und Rollstuhl und allem drum und dran. Und seitdem ist das, sage ich immer, ich fahre Skateboard wie ein Rollator irgendwie so. Also ganz gemütlich und vorsichtig, so irgendwie die Angst halt jetzt ein bisschen mitfährt, weil man einfach weiß, was passieren kann.
Aber das finde ich in Ordnung, dass man das macht. Bei mir war das auch der Punkt. Ich habe mir nämlich dann, ich bin in der Skatehalle, habe ich mir den Arm richtig doll ausgekugelt. Ich war früher immer gerne so, habe so Airs gemacht und Kicker und so, war so meins. Und dann bin ich auf dem Table, die hatten so eine so ein Roll-In in Lüdenscheid war das.
Lüdenscheid, so, dann, um Gottes Willen.
Ja, kennst du?
Ja, kenn ich. Oh, echt? Ja, woher? Klar. Ja, ich komme aus der Ecke. Gebürtig komme ich aus der Ecke. Neo Lüdenscheid.
So. Ja, dann kannst du ja mit Schalksmühle was anfangen.
Ja, auf jeden Fall.
Da habe ich nämlich meine Jugend verbracht im Stock in der alten
Bücherei. Ach du Scheiße, ja klar.
Auch.
Ja, klar.
Wir wir verstehen uns.
Das erste Paar Vans beim Zeppelin gekauft, aber ich glaube, den gab es dann irgendwann nicht mehr. Das war damals.
Den kenne ich. Bei Zeppelin habe ich damals meine ersten Globes gekauft. Da hätte meine Mutter mich fast totgeschlagen, weil
Kann ich verstehen, würde ich auch machen.
Ich habe 90 Euro gekriegt und für 90 Euro sollte Sebastian eine Hose und ein paar Schuhe kaufen gehen. Und ich habe mich dann bei Zeppelin, weiß ich noch, von, wie heißt er? Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Er heißt auch Sebastian mit Nachnamen. Der hat mir dann erzählt, der hat mir dann die Globschuhe verkauft. Und ich fand die natürlich gigageil und habe dann die 90 Euro dafür ausgegeben. Ja,
aber
da gab's Ärger.
Ja, Globes sind aber auch abenteuerlich. Also zumindest zur damaligen Zeit. Ich weiß gar nicht. Naja.
Halten genauso lange wie andere Skateschuhe, wenn ihr skaten geht. Ich bin immer zu Deichmann gegangen, so die Schuhe haben 20 Euro gekostet, da konnte man schön mit Heißkleber und Schuhgu noch ein bisschen was machen. So. Ja, und Lüdenscheid hatte ja diese Skatehalle, die Jahn-Sporthalle.
Ja.
Und die hatten, nach dem Umbau hatten die so ein Roll-In, da waren dann eine Quarterpipe, eine Table und eine Bank danach.
Ja.
Und ich bin zwischen Table und Bank, nachdem ich da runtergefahren und eine kleine Air gemacht habe, bin ich hängen geblieben und bin die komplette Bank runtergeflogen, habe mir einen Arm ausgekugelt. Und der Typ, und bin dann so zu dem Typen vorne hingegangen, meinen Arm in der Hand und habe gesagt, Freund, ich glaube, du musst einen Krankenwagen rufen, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht, dafür rufen wir hier keinen Krankenwagen. Ich sag, gut, dann musst du mich fahren, so ins Krankenhaus. Ne? Wie alt war er? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war Vorführerschein. Da war ich 17 oder 18 oder so. Nee, 17 war ich, glaube ich. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht, muss hier in der Halle bleiben. Ich sag, und jetzt? Und dann hat er gesagt, oben ist eine Bushaltestelle. Ich sag, cool. Dann habe ich mich oben an die Bushaltestelle gesetzt und bin mit dem Bus nach Hellersen gefahren und da konnten die mich nicht verarzten, weil ich noch nicht 18 war.
Und du hast die Mutter dabei, ja.
Ja, und meine Mom hat noch einen Unfall gebaut auf dem Weg dahin, weil die so nervös war. So. Und ich gucke den Arzt irgendwann so nach 2 Stunden an. Ich sag, Dicker, das tut echt weh. Es wäre wirklich cool, wenn ihr mir den einkugeln könntet wieder. Ne? Und er so, ja, wir brauchen die Erlaubnis. Ich sage, was soll die denn sagen? Nein, das bleibt jetzt so. So, ne? Alter, aber krass. Ja, dann weißt du ja Bescheid.
Ja, aber der Sound vor allen Dingen. Also als ich mich da auf die Fresse gelegt habe, stand Luke neben mir, also mein Mann. Und ich meinte, hab nur auf dem Boden gelegen. Und hab irgendwas halt, ich hab's halt krachen hören und meinte nur so, ey, hast du das auch gehört? Und er so, nee. Ich so, scheiße, das war in mir drin. Und da habe ich so richtig gehört, wie das der Knochen durchgebrochen ist. Und dann stand ich auch so unter Schock, dass ich erstmal das Deck unter den Arm geklemmt und erstmal nach Hause gegangen bin auf dem gebrochenen Bein, so. Und dann nach so 50 Metern oder 100 Metern habe ich gemerkt, okay, ich kann irgendwie nicht mehr laufen. Und bin dann erstmal nach Hause und dann Luke immer hinter mir her und meinte so, nee, bleib mal stehen. Und ich so, nee, ist schon gut. Ich stand halt total unter Schock. Und
Schlurft so hinterher.
Ja, mehr oder weniger. Und dann war ich dann zu Hause und habe irgendwie versucht, den Schuh so auszuziehen, habe mich kurz hingestellt und er meinte, Luke, wir müssen, glaube ich, ins Krankenhaus. Und ich so, ja, nee, wenn das morgen noch so ist, dann gucken wir mal. Ich so, nee, guck mal bitte. Und dann habe ich so an mir runtergeguckt und habe so gesehen, dass mein Knöchel so neben meinem Fuß steht, irgendwie so gefühlt. Shit. Und dann sind wir auch ins Krankenhaus und zu Corona-Zeiten war das ja so, dass du da nur alleine rein durftest, so.
Jo.
Und er musste mich so an der Tür abgeben und die haben mich halt komplett laufen lassen irgendwie auf diesem gebrochenen Bein, weil die gedacht haben, ich simuliere.
Ja, und dann die sind eisenhart auf jeden Fall.
Ja, im Röntgen, dann haben sie dann, meinte ich so, ich gehe schon mal zurück in die Notaufnahme und dann meinte die Frau, also nee, sie gehen nirgendwo mehr hin. Also gehen ist nicht. Ich so, oh scheiße, okay. So, aber es musste Gott sei Dank nicht operiert werden, also da hatte ich dann schon mal Glück. Aber seitdem ist das auf jeden Fall, also ich bin vorher schon sehr schlecht geskatet und seitdem skate ich noch schlechter, aber...
Ja, aber ich meine, dafür tätowierst du überdurchschnittlich gut und kannst machst richtig, richtig schöne Bilder. Also man kann ja nicht überall überperformen.
Du machst,
ne?
Das muss du machst ja mich sagen. Total verlegen, wenn du sowas sagst. Das muss ja echt
naja,
sagen.
Also ich bin ja nicht alleine mit meiner Meinung. Ne? Ich bin ja auch wahrscheinlich nicht der Erste, der dir das sagt.
Ja, vielleicht so, bist du aber der Erste, der mich zuhöre.
Ja, weil du musst.
Ja, verstanden. Ja, so schnell auch gut. Ja, stimmt schon.
Nee, aber das ist auf jeden Fall, das finde ich echt geil. Auch wie gesagt, die Bilder definitiv, das gefällt mir alles richtig, richtig gut.
Ja, danke schön.
Und ja, was soll ich dir sagen? Die Stunde ist schon rum.
Die Stunde ist rum, ach tatsächlich.
Heftig,
mein
ne?
Gott, es ist mitten in der Nacht. Nein, Quatsch,
ist es nicht. Ja, es ist 22.10 Uhr jetzt gerade.
Ja, es ist meine Zeit.
Ja, genau, jetzt ist deine Zeit, werden Wannadoos geballert.
Ja, heute nicht, ich muss noch für morgen meine Vorlage vorbereiten.
Was gibt's morgen, was machst du?
Morgen mache ich eine Eule auf eine Hand.
Ja.
Und so, also als Abschluss von so einem Sleeve, die machen wir morgen noch drauf. So. Aber der Mädel hat eine kleine Hand, also gibt's auch nur eine kleine Eule.
Ja, aber dann hast du früh Feierabend, kannst du vielleicht noch ein bisschen skaten gehen. Wobei es soll ja Winter werden, das ist für die Kugellager nicht geil.
Das stimmt allerdings, das... ist richtig und das Wochenende fängt für mich auch erst am Samstag an, weil ich muss Samstag auch noch arbeiten. Musst du morgen arbeiten?
Ich muss morgen arbeiten, ja.
Und was machst du?
Ich mache morgen um 10, ich fange sonst immer um 12 an, ich mache morgen um 10 einen Fatcap-Tag, also als so ein kleines Ding. Dann habe ich 4-5 Stunden frei und um 17 Uhr, weil ich hätte eigentlich heute den Termin gehabt, musste den aber verschieben, weil ich beruflich nach Hamburg musste und bin jetzt, der Deal war dann halt, dass wir eher anfangen, dann habe ich eine Lücke dazwischen und dann mache ich abends, also es muss Schrift sein, weil was anderes mache ich nicht mehr, aber irgendwas Cooles, Kleines an Schrift und dann habe ich einigermaßen Wochenende, also nicht, ich mache am Wochenende immer meinen Office-Kram. Also frei habe ich nie, aber da mache ich das.
Ja, wann hat man das Tätowierer schon mal frei, ne?
Ja, aber wir haben es uns so ausgesucht.
Ja, und es ist halt einfach nach wie vor der beste Job der Welt. Also ich könnte mir auch nichts Besseres vorstellen. So, definitiv nicht. Ja. So. Es ist schon so irgendwie mittlerweile, finde ich, dadurch, dass es so viele von uns gibt, in Anführungsstrichen, und der Markt so übersättigt ist und man das halt natürlich auch jetzt total merkt, ist es natürlich im Moment ein bisschen schwierig, das finde ich schon. Und auch, um das furchtbare Wort Lifestyle irgendwie nochmal aufzugreifen, ist irgendwie auch Tätowieren natürlich irgendwie, also auch Tätowierer sein mittlerweile irgendwie so ein bisschen zu einem Lifestyle geworden.
Ja.
Was stimmt. Mir persönlich so gar nicht gefällt,
da bist du nicht alleine, das kann ich dir sagen.
Das finde ich nicht, also gefällt mir nicht so, aber wenn man akzeptieren kann, dass man in diesem Job wirklich extrem viel arbeitet für ein mittelmäßig bis schlechtes Gehalt und den Job aber trotzdem machen darf weiterhin, also das kann man nur machen, wenn man diese Arbeit liebt, dann ist und bleibt es der beste Job der Welt. So, auf jeden Fall. Aber das muss einem halt klar sein, finde ich.
Ja.
So. Dass das nicht so ist, wie die Leute sich das so vorstellen, die glauben, dass Tätowierer sein ein Lifestyle ist.
Das stimmt. Das es hat sich dann aber auch meistens relativ schnell erledigt, wenn man irgendwas anderes findet oder wenn diese Leute irgendwas anderes finden, was sie dann irgendwie, was ihnen vielleicht mehr Geld bringt oder so. Die machen das dann, das ist Mittel zum Zweck dann.
Ja, ich wünsche es der Branche auf jeden Fall, dass sich da die Spreu ein bisschen schneller vom Weizen trennt, weil ich auch finde, dass sehr viele sehr gute Leute gerade an ihre Grenzen geraten.
Ja.
Voll. Was ich den Menschen überhaupt, also gerade diesen Menschen überhaupt nicht gönne und auch nicht wünsche, weil ich das ganz ganz staudig finde, dass wirklich passionierte, übertalentierte Menschen von einem Lifestyle weggedrängt werden, der so überhaupt nicht sein sollte, dürfte und bleiben soll irgendwie. Mhm. Das finde ich schon schwierig.
Ich glaube, dass sich diese Schwemme, die wir jetzt gerade erleben, auch von Leuten, die das aus anderen Gründen machen, aus denen, als wir das jetzt machen, ne, wir machen ja unterm Strich irgendwie, alle sind irgendwo, bringen Farbe in die Haut, aber du und ich gehen da zum Beispiel anders ran als jetzt jemand, der auf der Fanloa ein Studio hat und irgendwie sagt, okay, ich krieg euch jetzt hier Motive für 30 Euro, bei mir gibt's halt Pinterest Hardcore und
ja.
Und hab dann aber auch eine goldene Rolex und protz dann irgendwie rum, auch die Zeiten sind vorbei und spätestens, wenn es ans Geschäft geht und da sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo das einfach so crazy übersaturiert ist, die Szene, dass du halt auch jetzt nicht mehr sagen kannst, es reicht nicht mehr wie früher, als du angefangen hast, als ich angefangen hast, dass man zu tun hat und weil man Tätowierer ist, so, das hat gereicht, nein, jetzt muss man halt wirklich was machen, was gut ist und jetzt wird's halt damit auch ein ernsthaftes Business, wo man sich halt auch anstrengen muss und ich denke, da werden die meisten Leute langfristig nicht die Passion für aufbauen und ich persönlich glaube, das hat sich in ein paar Jahren selber erledigt, das Thema.
Ja, aber in der Zwischenzeit glaube ich schon, oder befürchte ich einfach, dass wirklich gute Leute sich davon halt abstängen lassen müssen, klar, weil die einfach, also irgendwann reicht es halt nicht mehr, so was du halt, was dabei rumkommt am Ende. Und ich habe auch weniger Sorge vor diesen Studios, die du da beschrieben hast, oder diesen Tätowierern, sondern mehr vor diesen ganzen Leuten, die sich während Corona halt irgendwie bei Amazon so ein eBay-Tattoo-Kit geschossen haben und jetzt zu Hause tätowieren und jetzt Instagram etc. mit Werbung fluten, dass du bei denen für eine kleine Mark irgendwie schnell einen Termin kriegst und die Leute einfach reihenweise dahin laufen. Also ich fand jetzt im Sommer hast du das in Köln total gut gesehen. Wenn du halt 40 Leute hast an der Ampel, die alle beschissen tätowiert sind, glauben die, das ist der Standard und deswegen suchen die auch Tätowierer, die in dem Standard tätowieren.
Ah, okay. So, das ist spannend. Das habe ich noch nie so gesehen.
Ja, wenn alle scheiße aussehen, dann fühlen die sich nicht mehr ganz so schlecht. So, wenn früher einer bei einem Homescratcher war irgendwie, dann ist der halt unter gut Tätowierten halt negativ, in Anführungsstrichen negativ halt aufgefallen. Es ist zumindest aufgefallen, dass die Arbeit qualitativ schlecht war. Heute sind halt einfach von 100% Tätowierten sind gefühlt 80% beschissen tätowiert. So.
Ja,
also sorry, Homescratcher, aber das ist einfach, das ist schrecklich, was ihr tut.
Ich muss aber sagen, dabei, die Leute nehmen mir nichts weg, weil das ist in der Regel alles Klientel, die will ich sowieso nicht haben. Deswegen ist mir das egal, sollen die machen.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber dass gerade die jüngeren Generationen, also der Tattoo-Nachwuchs quasi, die sich das halt auch einfach nicht unbedingt leisten können, was ein Tattoo heute kostet, die gehen dann halt auch ganz gerne mal zur Freundin, die hat das ja schon zweimal gemacht irgendwie so. Und dann geht's nur ums Tätowiertsein.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch eine Geschichte, das hat ja auch was mit Rebellion zu tun, ne? Und wir sind ja jetzt leider auch, da stelle ich für mich zum Beispiel immer fest, auch keine Young Guns mehr so, ne? Wenn man sagt, die junge Generation, da bin ich auch nicht mehr mit gemeint, mit meinen 35 Jahren. Das muss man leider sagen. Und das Ding ist ja auch, es wäre ja auch scheiße, wenn die dasselbe machen wie wir, ne?
Also ja,
die haben ihre Art der Rebellion. Und deswegen denke ich, ist das der normale Lauf der Dinge. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist natürlich cool, wenn man halt sagt, so Mensch, gerade wenn man halt so wirklich eine schöne, qualitative, geile Tätowierung hat, möchte man dann natürlich den Leuten auch, man will ja auch sagen, ich weiß, was Qualität ist und das möchte ich dir gerne geben und mir tut's wirklich physisch weh, wenn du dich für was anderes aus den falschen Gründen entscheidest.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein Rebellionsding ist. Ich habe zum Teil wirklich das Gefühl, dass, also es kann auch nur meine persönliche Empfindung sein, dass gerade die jüngere Generation einfach etwas sucht, also sich aus anderen bewegten Tätowieren lässt, als wir das damals gemacht haben. So, also ich habe mich damals das erste Mal tätowieren lassen, weil mir mein Mentor auf den Sack gegangen ist, dass ich tätowiert sein muss, wenn ich Tätowierer sein will. So. Dann habe ich so einen Flashbook aufgemacht, gesagt, hier, was weiß ich, wäre das irgendwas von Mike Malone wahrscheinlich. Irgendwie gib mir das, mach das einfach. Und dann hat er das gemacht. Ja. So, heute ist das halt, wie soll man das jetzt sagen? Ein ganzheitliches Ding. Heute gehst du halt mit ganz vielen Themen ganz anders um und verbindest damit halt auch viel mehr. So. Und dann muss das schnell gehen und in einem sehr persönlichen, sehr privaten Rahmen. Und dann muss dann alles genau auf deine Bedürfnisse und deine Persönlichkeit abgestimmt sein und. was du natürlich in so einem, also wenn du zu mir ins Tattoo-Studio kommst, wenn die Leute mich sehen, ja, dann schreit weg irgendwie so. Die denken sich wahrscheinlich, was ist das denn für eine so? Das haben die halt irgendwo bei der besten Freundin im Jugendzimmer, haben die das halt nicht so. Da ist das halt in einem Rahmen, wo die das ganz anders für sich zelebrieren und aufnehmen können.
Ja,
ich glaube, das ist halt wirklich auch ein Problem, will ich nicht sagen, weil ich eigentlich auch finde, dass man die Ganzheitlichkeit einer Tätowierung natürlich mittlerweile auch einfach sehen und verstehen muss, irgendwie, dass das halt mehr ist, als ein Bild auf die Haut zu kriegen.
Ja.
Aber ich glaube, den Anspruch irgendwie, den die Leute mittlerweile an sowas haben, den kannst du in einem normalen Studio so erstmal gar nicht gewährleisten. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine Tätowierung, Tattoo-Yoga und eine Traumatherapie alles gleichzeitig zusammen, damit du dich wohlfühlst, wenn du dann am Ende ein Feinlein-Tattoo auf dem Bein hast, irgendwie so.
Ja,
das, glaube ich, funktioniert einfach nicht.
Ach, es ist ja am Ende eh nur Marketing.
Die Leute
haben sich dann in ihre Nische gedrückt so, und das ist halt ihr Grind so, und so verkaufen die halt ihre Arbeit. Am Ende des Tages würden die das auch nicht machen, so, wenn die halt mit ihren sonstigen Arbeiten so viel zu tun haben. Ja, gut, okay, das ist jetzt so ziemlich bold dahergesagt, das ist nicht so, aber manchmal kommt es einem
ja,
so
wir,
vor.
Ja, wir können ja hier auch Sachen mal ein bisschen überspitzen. Da kann man auch alles mit dem Augenzwinkern sagen. Aber ich glaube, wir...
Das sind die Leute gewöhnt.
Ja, ja, gut. Das weiß ich ja noch nicht. Ich habe mir ja noch nichts angehört. Aber im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich davon überzeugen werde noch.
Hundertprozentig.
Ne?
Ja, krass. Auf jeden Fall. Der Gast hat bei uns immer das letzte Wort und kann noch mal grüßen. Du kannst noch mal auf dein Facebook hinweisen, auf dein Instagram, Facebook vor allem, ne? So direkt so. Ja klar, dein Facebook so. Hör mal, dein StudiVZ vielleicht noch, wenn du noch was hast. So, und dann, wo die Leute dich vielleicht finden, wie man einen Termin bei dir kriegt, alles das, was noch interessant sein kann.
Ja, ich halte mich selber für gar nicht so interessant. Deswegen kann man einfach unter kia.noir bei Instagram gucken und wird da auf alles andere verwiesen. Ich habe eine Internetseite, die ich sehr stiefkindlich behandle.
Aber du hast eine Internetseite.
Aber ich habe eine Internetseite, die müsste ich auch mal auf jeden Fall aktualisieren. Ansonsten, ja, schreibt mir eine E-Mail oder eine Nachricht. So. Wenn ich innerhalb von 24 Stunden nicht zurückschreibe, schreib mir nochmal, dann habe ich dich überlesen. So, man muss mir immer so ein bisschen auf den Sack gehen. Ich bin ein bisschen verballert so. Aber sonst.
Naja, gut, 24 Stunden ist jetzt nicht dramatisch. Als
ja, das finde ich. Ich finde tatsächlich, es ist so eine kleine Respektfrage. Also, ich finde es merkwürdig, irgendwie Leute 2 Wochen warten zu lassen, bevor man eine Antwort gibt. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Aber gut, bei mir kriegst du in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Und selbst wenn ich nur schreibe, ich schreibe dir am Ende der Woche, ich werde dich auf jeden Fall irgendwie werde ich sagen, dass ich dich zur Notiz genommen habe.
Cool.
Aber das war's. Ich habe nur Instagram. Instagram kia.war oder. Ja, die Internetseite, die dich wahrscheinlich auf mein Instagram verweist, muss ich nochmal nachgucken.
Höchstwahrscheinlich.
Was ich denn geschrieben habe.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Siehst du, guck mal, dann anfangs noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Dann haben wir doch hier noch eine Stunde 16 rausdestillieren können. Normalerweise ist hier nach 60 Minuten haue ich hier einen Riegel rein. Das ist doch cool auf jeden Fall. Haben wir so ein bisschen hier mal so ein Trip down Memory Lane, muss auch mal sein. Fand ich geil.
Ja, war auf jeden Fall schön. Dankeschön.
Cool.
Hat Spaß gemacht.
Euch allen viel Spaß bei der Woche. Ich hoffe, euch hat's auch Bock gemacht. Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Wenn nicht, behaltet's für euch. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.